Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am heutigen Sonntag bekam Jens Hilje den Goldenen Löwen der Theaterbiennale von Venedig für sein Lebenswerk überreicht. In der Begründung heißt es, Hilje habe die Rolle des Dramaturgen zukunftsweisend neu verstanden und geprägt. Hilje habe wichtigen Theatern neue Themen erschlossen, mit großer Zielstrebigkeit junge AutorInnen entdeckt und gefördert und auch dem Theater ein neues Publikum erschlossen, das aus unterschiedlichen sozialen Schichten und geografischen Regionen kommt. Seit 2013 ist Jens Hilje Co-Intendant des Maxim Gorki Theaters an der Seite von Schermin Langhoff. Dort entstehen über Sprach- und Herkunftsgrenzen hinweg Stücke für eine diverse Stadtgesellschaft. Charakteristisch für dieses Theater sind die hochaktuellen Themen wie Migration oder MeToo, der selbstironische Umgang mit Klischees über Nationalitäten oder Zugehörigkeit und viele diskursive oder popkulturelle Formate. Das Gorki-Theater wurde von den KritikerInnen von Theater Heute 2014 und 2016 zum Theater des Jahres gewählt. Hilje gründete in Berlin zusammen mit Thomas Ostermeier bereits 1996 die berühmte Baracke am Deutschen Theater. Er gehörte ab 1999 10 Jahre lang zur künstlerischen Leitung der Berliner Schaubühne. Karin Fischer hat mit Jens Hilje über seine Arbeit und über frühe Erfolge mit dem postmigrantischen Theater gesprochen.
Jens Hilje, ich möchte beginnen mit der Besichtigung eines Theaterstücks, das ein riesiger Erfolg war und heute mit als Startschuss gilt für das, was wir postmigrantisches Theater nennen. Verrücktes Blut, das Sie gemeinsam mit Nurkan Erpolat fürs Ballhaus Nauninstraße erarbeitet haben. Eine herrliche Farce und ein provozierender Beitrag damals schon 2011 zur Integrationsdebatte. Rückblickend gesprochen, was ist seither passiert? Auf dem Theater, aber auch in der politischen Wirklichkeit.
Seit der Premiere von Verrücktes Blut, das ja im gleichen Jahr rauskam wie das Buch von Sarrazin damals, Deutschland schafft sich ab, findet eine Debatte statt, die nennt sich Integrationsdebatte, ist aber eigentlich eine Debatte darüber, wer sind wir als Volk, wer sind wir als Bevölkerung dieses Landes, Deutschland. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer gehört mit welchen Rechten dazu? Und das ist natürlich eine höchst politische Debatte und gleichzeitig auch eine kulturelle Auseinandersetzung. Wobei man dabei nicht vernachlässigen darf, dass das, was da verhandelt wird, auch jeweils eine soziale Dimension hat. Also das ist schon auch ganz altmodisch gesprochen eine Klassenfrage. Da das Proletariat als solches nicht mehr existiert. Das war zumindest damals für uns eine Frage bei Verrücktes Blut. Und die Probleme, die es heute mit der, ich setze das in Anführungszeichen, deutschen Jugend gibt, auf einmal ethnische Probleme werden. Also das sind die Türken in Anführungszeichen oder das sind die Muslime. Und man sich damit eine jahrhundertealte Debatte vom Leib geschafft hat, nämlich die Frage, was will die Jugend von diesem Land und von der Gesellschaft? Und die hat sich ja nun in den letzten ein, zwei Jahren nochmal extrem verschärft, nachdem die Jugend jetzt wieder auf die Straße geht und für eine, wie sie möchte, andere Zukunft streitet.
Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Migrationsdebatte bleiben, denn Sie haben seit 2013 als Co-Intendant des Maxim Gorki Theaters versucht, diesen migrantischen Positionen unter anderem natürlich nur und diesen anderen Stimmen auch mehr Raum zu verschaffen. Wenn Sie jetzt an 2015 denken und an die neue Migrationsdebatte in Deutschland, die Sie gerade auch schon erwähnt haben, hat sich da was zum Negativen verändert? Wie würden Sie das beschreiben?
Es war ja immer eine Debatte von, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu und zu welchen Bedingungen gehört man dazu, zur Bevölkerung dieses Landes. Das wird als Migration verhandelt. Deutschland ist aber seit Jahrhunderten ein Einwanderungsland, ein Auswanderungsland. Das heißt, Migration ist eine Realität, die zu diesem Land und in Berlin speziell, zu der Stadt Berlin, schon immer gehört hat und immer gehören wird. Und den Ansatz, den wir am Gorki gewählt haben, die Behauptung, wir machen ein Stadttheater, aber es ist eine sehr komplexe, sehr diverse, sehr heterogene Stadt, die wir auf der Bühne künstlerisch verhandeln. Die war etwas Neues, die ist etwas Neues. Die setzt auf einen längeren Prozess der politischen und kulturellen, künstlerischen Auseinandersetzung darüber, wer wir sind und wer wir sein wollen in der Zukunft als Gesellschaft. Wir nehmen das anhand von Berlin, das vielleicht ein Brennspiegel ist, weil es sich aus sehr vielen unterschiedlichen Communities zusammensetzt. Ist das wie unter einer Lupe, wie unter einem Brennglas? Und das war etwas, was das Stück Verrücktes Blut geschafft hat, zu verhandeln und mit sehr viel Humor, manchmal einem etwas schwarzen Humor, so etwas gemacht hat, worüber man auch mit Lust für die Zukunft streitet. Das war, glaube ich, die besondere Wirkung dieses Stückes. Es gibt nicht die Frage, sind wir eine Migrationsgesellschaft oder sind wir es nicht? Und das, was sich darum herausgebildet hat als der postmigrantische Ansatz, ist einfach ein Versuch, mit etwas aufzuhören, was ein sich selbst belügen ist, das in dem Begriff Gastarbeiter lag. Nein, es war seit 60 Jahren eine Einwanderung. Es gab eine neue Einwanderung Anfang der 90er Jahre. Das waren die vor allem jüdischen Russen, die nach Deutschland gekommen sind, oder die russischen Juden. Es gibt da sehr viele Schichten von Menschen, die nacheinander in die Stadt gekommen sind und die jetzt diese Stadt gemeinsam ausmachen. Für ein Theater heißt das ganz konkret, diese Menschen sind Bürger, Bürgerinnen dieser Stadt, bezahlen für das Theater und sollen auf dem Theater stattfinden. Die Realität, als wir mit dem Gorki 2013 angefangen haben, war, es fanden nur Menschen sehr weiß mit sehr deutschen Nachnamen auf der Bühne statt. In den Geschichten, in den Schauspielern, in den Machern, den Regisseuren, den Autoren, Autorinnen. Und das hat das Gorki verändert und damit den Auftrag eingelöst, der dem deutschen Theater ursprünglich eingeschrieben ist, nämlich das, was noch nicht ist, zu reflektieren. Also Verrücktes Blut setzt sich auseinander mit der Ästhetik und dem Projekt von Friedrich Schiller, einem der wichtigsten deutschen Nationaldichter. Und das war die Schaffung einer Nation in einer permanenten, selbstkritischen, kulturellen Fortbildung. Und der Versuch von Verrücktes Blut als Stück ist ein Nachdenken darüber, wie können alle da mit reingenommen werden, die Bürger, Bürgerinnen dieser Stadt sind. Und das lässt sich natürlich auch ausweiten auf das ganze Land. Wie kann man alle mitnehmen und an einer Zukunft zusammenbauen?
Ein Kollege hat geschrieben, als sie 2016 den Theaterpreis der Preußischen Seehandlung Berlin erhielten, das postmigrantische Theater, das das Duo Shermin Langhoff, Jens Hillier erfunden hätte, stünde für Avantgarde, während andere das Unwort Migrationshintergrund erst zu buchstabieren begannen. Was ist heute für Sie Avantgarde im Theater?
Na, wir arbeiten heute mit dem Begriff Diversität. Das, was die migrantische Erfahrung ist, ist die einer Diskriminierung in einer Gesellschaft. Das heißt, Gesellschaft sich als demokratisch denkt und verhandelt, muss sie darauf immer einen Blick haben. Und der Ansatz, den wir am Theater gewählt haben bei uns, ist, was sind unsere blinden Flecken? Welche Stellen, auf welche Gruppen, auf welche Konflikte, auf welche Menschen muss man schauen und deren Geschichten erzählen, damit wir uns anders wahrnehmen als Gesellschaft? Denn ein Publikum in einem Theater ist immer ein Mikrokosmos der Gesellschaft, der sich dort abbildet. Und was heute Avantgarde ist, ist ein Nachdenken über Gesellschaft schon auch in den Kategorien von Geschlecht, von Männern und Frauen, was eine sehr wichtige Frage auch vor allem nach MeToo geworden ist in den letzten Jahren, von sexueller Identität, nachdem es vor allem einen Angriff auf queere Menschen durch die neue Rechte in Deutschland gibt, und natürlich nicht zuletzt von Rasse und Klasse, muss man ehrlich sagen, weil es eine neue Rechte im Land gibt, die ihren Erfolg darauf baut, dass Menschen ausgeschlossen werden sollen aus der Gesellschaft. Wir hingegen aber eine Gesellschaft haben, die auf einem Grundgesetz beruht, das alle Menschen einschließen will, mitnehmen will. In ihrem ersten Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine Herausforderung, das ist ein Projekt, das sich da formuliert für dieses Land, nämlich aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges und dem Holocaust heraus eine neue Gesellschaft zu schaffen, die daran arbeitet, wahrhaft demokratisch zu sein und die Rechte aller Menschen, die darin leben, zu sichern und, wenn möglich, ihr Glück zu verwirklichen.
Sie haben das Stichwort Identität genannt, Jens Hillier, das auch sehr wichtig ist, denn wir haben seit ein paar Jahren in Deutschland auch eine neue Identitätsdebatte, eine deutliche Suche nach einem Wir von Seiten der Politik, von Seiten der alten Volksparteien, die damit auch nicht mehr klarkommen, aber eben auch den Versuch der Umdefinition dieses Wir von rechtsnationaler Seite. Welcher Identitätsdiskurs ist Ihnen wichtig und welches Wir?
Ein Ansatz, den wir am Gorki haben von Anfang an, ist Geschichte persönlich nehmen. Das Interessante an Schiller ist auch, es ist ja bei ihm ein künstlerisches Projekt, das sich immer stark mit Geschichte auseinandersetzt. Das ist einer seiner wichtigsten Ansatzpunkte. Und es ist daraus gespeist, aus der Auseinandersetzung mit Geschichte, eine permanente Arbeit an sich selbst. Wir haben zur Eröffnung ein Projekt von mir gemacht, das hieß »Wo warst du die letzten 100 Jahre?« Was darauf hinweist, dass man als Mensch, der man heute ist, immer die letzten 100 Jahre seiner sehr persönlichen, individuellen Familiengeschichte, Nationalgeschichte in sich trägt. Im Körper, in seinem Verhalten, da wird etwas weitergegeben. Und das aufzublättern und herauszufinden, wie sich die Identität, die ich heute in mir trage, mit der ich mich auseinandersetze, wie die sich gebildet hat, das ist eine der Möglichkeiten und der großen Chancen von Kunst und von Theater, das als persönlich erzählte Geschichten zu verhandeln und damit zu einer Vorstellung von Identität zu kommen, die etwas Gewachsenes ist, mit der man sich auseinandersetzt. Und die man verändern kann und die man weiterentwickeln kann, wenn man sich der Wunden, der Traumata, der nicht erfüllten Träume, die in einem selbst liegen, im eigenen Körper, im eigenen Empfinden, im eigenen Verhalten, gewahr und bewusst wird. Und damit das zu einer Form kommt von Identität und dem Handeln von Identität, das es möglich macht, andere auch zu akzeptieren und mit denen zu verhandeln, was die Unterschiede sind und das als Bereicherung empfindet, diese Verhandlung.
Mir fällt ein Yes but No, das war früh der Bühnenkommentar zur MeToo-Debatte. Aber es gibt eben auch viele Geschichten von Krieg und Verfolgung, von Flucht und Migration, die quasi Dauerthemen sind am Gorki. Und ich würde mich tatsächlich versteigen auch zu der These, dass wer Geschichtsaufarbeitung in so einer sehr kommensurablen Form erleben möchte, auch sehr fröhlich und sehr lustig, der muss heute ins Gorki gehen.
Es kann ja auch etwas sehr Befreiendes haben. Ich kann es jetzt nur vielleicht persönlich auch sagen. Ich bin ja in Italien aufgewachsen, habe als Kind als erstes Italienisch gesprochen. Meine Eltern sind aus der DDR geflüchtet als Jugendliche. Meine Familie kommt ursprünglich aus Friesland. Ich habe ein zentrales biografisches Erlebnis. Das war, nachdem mein Versuch nach Italien zurückzukehren mit 19 gescheitert ist, war es eine Entscheidung, ja, okay, ich will Deutsch sein. Ich will auf Deutsch leben und arbeiten. Und dieser Moment, sich entscheiden zu können, diese Sprache und diese Kultur und diese Geschichte anzunehmen, das war eine Entscheidung. Und ich finde, daraus resultierend, das sollte eine Entscheidung sein, die jedem, jeder, die in dieses Land kommt, in diesem Land lebt, freistehen. Und das kann eine befreiende und sehr lustvolle Entscheidung sein, weil der Streit darüber, was denn Deutschsein heißt, was dieses Land sein soll, das kann ja auch enorme Energie, positive Energie entfalten, wenn man sich nicht ständig in eine nie dagewesene Vergangenheit zurücksehnt, sondern in eine mögliche Zukunft weiterdenkt. Und dabei muss man aber durch die Geschichte hindurchgehen, muss sich gegenseitig Geschichten erzählen, muss sich gegenseitig anerkennen in den Geschichten, die man erlebt hat, in den Wunden, die man in sich trägt. Und dann kann man darüber hinaus anfangen zu erleben, dass das Zusammenleben in einer diversen, heterogenen Gesellschaft, wie wir sie heute haben, in Berlin und zunehmend auch im ganzen Land, etwas sehr, sehr Produktives, Konstruktives ist und etwas, was diesem Land eigentlich seit seinen Anfängen eingeschrieben ist.
Dazu fällt mir ein, die Gründung des Exilensembles am Maxim Gorki Theater. Etabliert wurde das mit Ayam Majid Aga, dem aus Syrien stammenden Oberspielleiter. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, was das Exilensemble macht und will und wie sich darin sozusagen die Politik eben auch wieder in die Kunst einschreibt.
Wir haben dieses Exil-Ensemble gegründet, das entstand aus Künstlerinnen und Künstlern, die mit Yael Ronen, Hausregisseurin bei uns, österreichisch, israelisch, jüdisch, rechtzeitig nach Palästina ausgewandert, nach Deutschland auf eine Art zurückgekehrt, mit palästinensischen und syrischen Kollegen zusammen gemacht hat, über das gemeinsame Leben im neuen Berlin. Und was uns im Begriff Exil wichtig war, ist, einer Lehre der Geschichte nachzukommen. Gerade für deutsche Theatermenschen war es wichtig, zwischen 33 und 45 die Möglichkeit eines Exils zu haben. Ob das nun in der Schweiz am Zürcher Schauspielhaus war oder sehr viel berühmter wie Brecht in Kalifornien. Das ist ein Teil unserer Geschichte. Und das, was wir jetzt tun können für Künstlerinnen und Künstler, ob das jetzt Syrien ist, ob das jetzt Afghanistan ist, ob das Palästina ist, ob das vielleicht neue Exilländer sind wie Polen, Ungarn und Russland, dass wir Künstlern die Möglichkeit bieten, am Theater ihrer Kunst nachzugehen, auch wenn sie fremd sind in der Sprache, ins Exil geworfen. Und damit denen auch sowohl eine Möglichkeit geben, jetzt im Moment in der Exilsituation sprechen zu können, sich ausdrücken zu können, einen Resonanzraum zu finden und wiederum an etwas zu bauen, was sie mitnehmen können, wenn sie in ein neues Leben weitergehen. Ob das jetzt eine Rückkehr ist, ob das ein Weitergehen ist, ob das ist, dass man bleibt und hier etwas Neues aufbaut. Das ist ja auch in der künstlerischen Auseinandersetzung unter Theatermenschen auch einfach ein sehr produktiver und spannender Prozess. Es entstehen dabei einfach wunderschöne, wunderbare Kunstwerke, die auf der Bühne stattfinden.
Ich möchte nochmal auf das Thema Humor zurückkommen und auch die spezielle Art und Weise hervorheben, wie eine Regisseurin wie Yael Ronen mit den Geschichten, die sie erzählt, diese Form der Selbstironie und der Aufbrechung aller Klischees auch kultiviert hat. Wie viel vom Niederbayerischen Volkstheater, um jetzt mal so direkt zu fragen, das Sie ganz früh kennengelernt haben, steckt im Gorki drin? Wo sind Ihre Wurzeln, was diese Spielfreude und diesen Spaß betrifft?
Na, mein Erlebnis als jemand, der nicht so ganz dazugehört, in meiner niederbayerischen Jugend, zurückgekehrt aus Italien. Ich bin davor in Milano aufgewachsen, mit auf Italienisch und auf Deutsch, mit zwei Sprachen, mit einem Coming Out in den 80er Jahren als schwuler Junge auf dem Land, war das Theater ein Ort, in dem ich sein durfte, wie ich bin, was ich bin und werden durfte, was ich sein will. Und das Erlebnis in dem Wirtshaus, in dem ich trinke, auch den Versuch zu unternehmen, wirklich revolutionäres Volkstheater zu machen. Also wir haben damals eine bayerische Inszenierung von Arthur Millers Hexenjagd gemacht mit leichtem Dialekteinschlag. Das war ein Erlebnis von sich ausdrücken können und wahrgenommen werden können und dabei eine Wahrheit zum Klingen zu bringen. Und gleichzeitig ist es ein Erlebnis von, man arbeitet an was gemeinsam. Man erlebt etwas sehr freudvoll, was ein Fest ist. Jede Aufführung im Theater ist auf eine Art ein kleines Fest. Und das verändert tatsächlich Denken und Perspektiven. Das, worum es mir immer geht, ist am Blick arbeiten. Ich glaube, gerade im Theater geht es darum, am Blick zu arbeiten. Wir werden zu dem, was wir sind, durch das, wie wir angeschaut werden und wie wir auf die Welt schauen. Ich nenne das Politik der Blicke, die uns entweder etwas verbietet oder etwas erlaubt. Und diesen Blick zu verändern, beim Zuschauer und beim Künstler, das ist die große Chance, tatsächlich auch das Denken, das dahinter steckt, zu verändern. Und Lachen ist ein Moment, in dem man etwas neu sieht, etwas wiedererkennt und aber eine neue Position dazu einnimmt. Und das ändert den Blick und das ist, ermöglicht es, sich gegenseitig wieder neu wahrzunehmen. Auch als Bürger, Bürgerin in einer Stadt und sich gegenseitig anzuerkennen und damit die Konflikte, die man unbedingt miteinander hat, auf eine zivile und vielleicht auch produktive Art miteinander zu verhandeln, statt sich gegenseitig niederzuschreien oder sich nicht zuzuhören und sich anzuschweigen. Denn was eine Demokratie immer braucht, ob das jetzt eine Stadt ist oder ein Land, ist einen nie endenden Prozess von Dingen miteinander verhandeln und dabei weiterkommen.
Ich würde gern noch, Jens Hillier, ein bisschen bei Ihrer Vorgeschichte bleiben. Der erste wirklich öffentlichkeitswirksame Aufschlag Ihrer Theaterlaufbahn, wenn ich das richtig sehe, war die Baracke am Deutschen Theater, die Sie zusammen mit Thomas Ostermeier gegründet haben. Ein Spielort für ganz neue Texte und experimentelles Theater. Und danach waren Sie 10 Jahre lang Mitglied des künstlerischen Leitungsteams der Schaubühne am Leniner Platz, wo auch Sascha Walz damals angesiedelt war und wo Sie zum Beispiel eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Falk Richter angefangen haben. Was hat Ihre Arbeit damals ausgemacht? Was wollten Sie mit dem Theater sagen?
Das Neue an der Baracke und am Neubeginn an der Schaubühne war eine Auseinandersetzung mit den Realitäten der Stadt, für die man das Theater macht. Das Theater tendierte immer dazu, zu stagnieren, sich abzuschließen. Und was es braucht, ist ein Prozess der Öffnung. Das heißt, ein sich öffnen für neue Schauspieler, Schauspielerinnen, für neue Autoren, Autorinnen, Regie, neue Geschichten, die erzählt werden müssen, die auch von neuen und anderen Schauspielern und Schauspielerinnen erzählt werden müssen. Deswegen gab es damals auch schon den Versuch, ob das jetzt queere Geschichten sind, ob das jetzt die berühmten Geschichten von Menschen mit besonderen Hintergründen sind. Es war immer eine Öffnung zur Realität der Stadt hin und das Publikum hat das wahrgenommen und das war ein direkter Ton, eine direkte Auseinandersetzung. Deswegen war es sehr lebendig, deswegen war Baracke damals sehr erfolgreich und deswegen ist auch die Schaubühne in der mittleren Strecke sehr, sehr erfolgreich geworden. Heute ist es ein Theater, das mit diesem Konzept fast ständig an einer Auslastung von 100% ist. Das heißt, es wird von dem Publikum aufgenommen, wenn man neue Geschichten, die die Stadt schreibt, auf die Bühne bringt. Und das war vor allem auch eine Arbeit an neuen Autorenschaften. Das heißt, man lädt andere Menschen ein, auch fürs Theater zu schreiben und Geschichten auf die Bühne zu bringen, die so noch nicht zu sehen waren. Und da ist man dann auch schneller als alle anderen Medien, als das Fernsehen oder der Film es sein können.
Alles das steht übrigens, Jens Hilje, auch in der Begründung der Verleihung des Goldenen Löwen von Venedig 2019 für ihr Lebenswerk. Ich will die jetzt nicht vorlesen, aber da ist von neuen Stoffen, neuer Zusammenarbeit von Schauspielerinnen, Schauspielern und jungen oder auch etablierten Regisseurinnen die Rede, von der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen der internationalen Szene. Und ihr Wirken, heißt es da, habe dazu beigetragen, dass ein neues Theaterpublikum entstehen konnte. Und das finde ich auch besonders wichtig, das aus verschiedenen Schichten und geografischen Regionen kommt. Sie haben das ganz am Anfang gesagt, dass Sie im Grunde ein Theater für eine Stadtgesellschaft machen wollen und entwickelt haben, wie sie wirklich ist. Während andernorts noch die Silberlocken und das aufgeklärte Bürgertum und die betuchte Mittelschicht dominiert, was ich jetzt gar nicht negativ meine. Was an dieser Lobeshymne ist Ihnen eigentlich das Wichtigste?
Wenn es mir darum geht, den Blick von Menschen zu ändern, aus der Erfahrung heraus, dass ich auch den Blick auf mich ändern wollte, will ich den Blick auch auf andere Menschen ändern, um ihnen die Freiheit zu ermöglichen, sein zu können, wer sie sind. Und das, was mich schon stolz macht, ist, dass ein Publikum dabei entsteht und entstanden ist, dass das sehen will und dass diesen Weg auch gehen will. Auch wenn wir jetzt in einem sehr polarisierten Land leben, zwischen denen, die eine offene Gesellschaft wollen und denen, die eine geschlossene Gesellschaft wollen. Das ist ja die gegenwärtige politische Auseinandersetzung, die wir haben, zwischen dem progressiven Teil der Gesellschaft und einem neuen nationalistischen Teil der Gesellschaft. Dann ist diese Öffnung des Theaters angekommen und es ist ein Publikum entstanden, das auch wirklich sehr heterogen ist, das eben von den postmigrantischen Jugendlichen bis zu den schon etwas ergrauten deutschen Kulturbürgern alter Prägung reicht. Und die finden sich zusammen in einem Publikum gemeinsam und schauen diese Geschichten an und erleben sich selbst als das Neue, was gerade in diesem Land entsteht. Und das ist ein Moment, der utopisch ist, der in jeder Theateraufführung, jeder Theaterarbeit aufs Neue entsteht. Da gibt es einen Vorschein darauf, was wir zusammen sein könnten, wenn wir friedlich und offen miteinander leben und die Grundlage auch dafür schaffen, nämlich, dass das eine gerechte Gesellschaft ist. Das, was wir vielleicht auch einfach über 20, 30 Jahre vernachlässigt haben, dass es für alle einen gleichen, gerechten Zugang zu den Möglichkeiten dieser Gesellschaft gibt.
In den Kulturfragen hörten Sie den Co-Intendanten des Maxim Gorki Theaters in Berlin, Jens Hilje, über Theater für eine diverse Stadtgesellschaft. Im Gespräch mit Karin Fischer.